SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Heute sind wir unterwegs auf der Straße, on the road, hier im Bus in Burkina Faso.
Die Passagiere fangen an zu singen, zu tanzen und Musik zu machen. Reisespaß.
Auf unserer Seite www.swr2.de/dokublog hat Patrick Battarilo diesen O-Ton gestellt.
Und Wolfram Wessels hat ihn von dort auf die Dokublog-Spur kopiert.
Spur 1.
On the road. Ade, Ohrton, da ohne Ort. Noah rodet NATO-Horde. Hörton da, O-A-R-D-Note.
Das Radio begibt sich neuerdings gern auf die Straße. Handys können senden und empfangen. Das kann das Radio verändern. Bert Brecht hätte seine Freude dran. Mehr übers Mobile Interface Radio, über Radio Aporé, Radioortung und die Memory Loops auf der nächsten Spur.
Spur 2.
Außerdem
Spur 3.
Denkt Hans-Jürgen Heinrichs über das gesprochene Wort und die Macht der Bilder nach.
Spur 4.
Und Taz-Medienredakteur Steffen Grimberg gewährt Einblick in das Redaktionstagebuch des vergangenen Monats. Mehrspurradio reflektiert, kooperiert mit der Tageszeitung.
Mein Name ist Ulrich Kortmann. Und hier bei der Hochbahn bin ich jetzt seit 2 Jahren Busfahrer und habe eine Behinderung, eine Beinprothese. Ich bin damals bei einem Entsorgungsbetrieb, bin ich in eine Förderschnecke gekommen mit meinem rechten Bein.
Ulrich Kortmann erfüllte sich trotz eines dramatischen Unfalls, bei dem er sein rechtes Bein verlor, seinen Kindheitstraum, Busfahrer zu werden, und ist seitdem in Hamburg on the road.
Ein Doku-Blog-Feature von Andrea Rothenburg. On the road war das Thema auf der Doku-Blog-Seite im letzten Monat.
Ich habe mich als Betriebsleiter selbstverständlich davon versichern müssen, dass er seinen Dienst vollumfänglich ausfüllen kann. Das heißt vor allem, dass die Sicherheit gewährleistet ist, dass er zum Beispiel in Gefahrensituationen auch mit dem Bein entsprechend bremsen kann, dass er entsprechend Gas geben kann, dass er das Bein entsprechend nutzen kann.
Teilweise kam es natürlich zu Irritationen erstmal, wie Unterschenkel amputiert, aber doch nicht rechts. Doch, rechts. Das ist dann so immer mit Verwunderung aufgenommen worden, aber allein die Tatsache, er hat eine Legitimation. Warum soll es dann nicht gehen? Natürlich. Und er ist der beste Beweis, es geht.
Ja, die Belastbarkeit zeigt sich im Grunde daran, dass wir Herrn Kortmann auch bei uns als Lehrfahrer einsetzen. Das heißt, er bildet neue Kollegen aus. Nicht nur im Tarifwesen, das heißt also, er steht nicht irgendwo am Tisch und spürt den Schulmeister, sondern Herr Kortmann wird wirklich eingesetzt, den Kollegen auf Strecke Besonderheiten beizubringen, Fahrverhalten beizubringen, die Kollegen einfach zu trainieren.
Er hat durch die Prothese 2 Beine, er kann Gas geben und bremsen. Es läuft wie bei jedem anderen Busfahrer. Es ist kein Unterschied zu den anderen. Die meisten Kollegen hier wissen das doch noch gar nicht. Die haben es gar nicht realisiert, wenn sie vielleicht sehen, dass er sich nicht so ganz so bewegt wie jeder andere. Aber das sehen sie auch nur, wenn sie wirklich genau hingucken. Oder wenn er mal eine längere oder höhere Treppe hochsteigen muss. Aber ansonsten realisieren sie das nicht.
Ich kann diese Dienste verrichten. Ich mache sie gerne. Ich mache den Job super gerne. Ich habe einfach mit dieser neuen Situation, dass ich Busfahrer geworden bin, glaube ich, auch den richtigen Beruf gefunden. Und ich fühle mich als Behinderter pudelwohl.
Spur 2. Rückblick. Ausblick.
Mobiles Radio. Ode im Barsilo. Arie Bild Moos ab 3 im Solo. AIDS Bolero im Radio. Bei M los. Sie Rambo Idol.
1995, 96 im Heizungskeller des Gebäudes statt.
In München kann man mit MP3-Player und Smartphone der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Memory Loops von Michaela Millian wurde jüngst zum Hörspiel des Jahres gekürt. Und in Karlsruhe kann man das ZKM und die Hochschule für Gestaltung mit dem Handy umrunden und etwas über das Gebäude, seine Geschichte und was sich heute darin abspielt, erfahren.
Interaktive Hörspiele auf Smartphones. Daran forscht das Projekt MIR der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Umfangreiche Interaktionsmöglichkeitten ermöglichen die Brechtsche Rückleitung ins Radio.
Also wir sind im ZKM, im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe. Hier beginnt unter anderem auch die Zukunft des Radios und dafür zuständig ist Frank Halbig. MIR heißt das Projekt. Was kann man denn darunter verstehen?
Ja, Mir oder Mir, das bezieht sich einmal auf diesen etwas sperrigen Begriff Mobile Interface Radio, andererseits auf Mir, also mich als Person, als Hörer und andererseits natürlich auch auf die Raumstation Mir. Das finde ich eine schöne Spielerei und es hat mit Sicherheit auch mit einem Aufbruch in neue Welten zu tun.
Was ist denn das Radiogemäße daran? Früher ist ja Radio gewesen oder ist eigentlich ja immer noch, einer sendet, viele hören zu. Im Internetzeitalter senden viele und viele hören zu. Was ist denn jetzt bei Mir die Haltung, die Radiohaltung?
Bei Mir ist für mich der große Reiz, dass man sehr stark eigentlich im Sinne von Radio Stücke entwickeln kann, die aber sehr spezifisch mit der Situation des Hörers auch zu tun haben.
So, dann starte ich. Also ich lade jetzt einfach die Internetadresse. Die funktioniert aber nur auf diesen Telefonen, sonst kriege ich einen Hinweis, dass es eben nicht funktioniert, dass ich die Sachen brauche. Kriege ein bisschen Information, Mini-Information zu dem Stück und klicke dann hier drauf. Und dann geht's los. Das ist eine Hilfefunktion auf Info und ich kann dann eben einmal
die Info. Was ist bei Info?
Das ist einfache Info, ist das jetzt hier. Entdecken Sie mit Hilfe der Karte alle Hörstationen rund um den Almbau A. Der grüne Punkt im Zentrum der Karte sind Sie. Die grauen Kreise markieren die Hörstationen. Tippen Sie nun auf eine der drei Tasten und gehen Sie hinaus zu den Hörstationen. Und dann kann ich einfach auf Karte hier tippen und dann lädt sich die Karte und die Position, wo ich mich befinde. Sehe ich mich als Position auch am Rand einer Station. Und wenn wir jetzt da ein bisschen in die Richtung gehen.
Also man muss dann immer in diesen grauen Punkt
rein.
Die
Moderne, genau,
die Moderne, die Moderne, die Moderne, die Moderne, die Moderne.
Jetzt schon wieder weg.
Dann auch die Postmoderne, die zweite Moderne, die Moderne, die Moderne, das Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Heinrich Klotz.
Die zweite Moderne ist kein Dogma und kein Programm, sondern die allmähliche Heraufkunft einer neuen geschichtlichen Kontinuität des 20. und 21. Jahrhunderts.
Die Moderne, die Moderne, die Moderne, die Moderne.
Und wer ist der Sender und wer ist der Empfänger?
Das vermischt sich natürlich zum Teil durch die Rückleitung. Also es wird, denke ich mal, immer ein zentraler Punkt sein, dass es eine Autorenschaft gibt bei jemandem, der dieses Stück entwickelt, in welcher Richtung auch immer. Und die Überlegungen, wie kann ein Einfluss des Hörers mit in das Stück einfließen und wie kann ich die an das Stück so andocken oder anschmiegen, dass sie sich dann wieder mit der Geschichte vereinen und künstlerischen Mehrwert bieten, nicht nur diesen technologischen Präsentationscharakter.
Und wie sieht die Rückleitung dann aus? Kann ich Einfluss auf die Geschichte nehmen oder liefere ich einfach nur meine Daten, also meine Geodaten dazu, wo ich gerade bin und was ich gerade sehe und wie das Wetter ist?
Nein, die Formen können jetzt in die Zukunft gedacht sehr vielfältig sein, weil natürlich der Hörer nicht nur die Ortsposition nimmt, sondern es nimmt einfach die Geräusche, die um die Person umgebend stattfinden.
Die werden über das Telefon quasi mit aufgenommen, das Handy.
Genau, also in dem Fall habe ich das Mikrofon, was ja an jedem Headset, ich nenne es mal Neudeutsch Headset, über dieses Mikrofon kann ich dann über die Internetverbindung zu einem Rechner, einem Server, auf dem das Stück gerechnet wird, diese Informationen abrufen. Das wird auch später eine Applikation sein.
Und dann kann ich also zwar sagen, das Stück gefällt mir nicht, schickt mir ein anderes.
Es wird mit Sicherheit nicht der zentrale Punkt sein, sondern es geht schon darum, wieder im Sinne des Radios Stücke zu generieren, die zum Beispiel auch in die Richtung geht, dass ich mich mit 5 Personen verabrede, die können an verschiedensten Orten in der Welt sein und gemeinsam ein Stück zu hören. Dass man zum Beispiel in so einem Fall einen Text auf einem Display hat, man liest den, man hat das Mikrofon ja umhängen, eine Text-to-Speech-Engine, also so eine Sprachgenerierungsmaschine. Ich kann somit in die Rolle einer Person steigen, die meine Sprache übernimmt und höre dann zu 5 dieses Stück, in der ich dann, obwohl ich nur durch die Stadt laufe oder mich an irgendeinem Punkt befinde, ein Teil der Rolle, ich bin ein Sprecher, eine Person in diesem Stück. Und das Stück ist natürlich vorher angelegt, von der Struktur her, von allem. Das wäre eine Möglichkeit.
Und draußen ist es eine Fiktionalisierung von Wirklichkeit.
Ja, also weil es sich eben genau vermischt. Also man hat im Außenraum einfach durch dieses Überschneiden irgendwann mal mit Sicherheit den Effekt, dass man schwer unterscheiden kann zwischen Realität und Fiktionalem, was ich eben über das Stück höre.
Ja, vielen Dank, Frank Halbig. Jetzt umrunden wir mal das ZKM.
Auch die Lehrinhalte der Hochschule sind neuartig. Was an anderen Kunsthochschulen allenfalls eine geduldete Nebensache ist.
Noch ein mobiles Radioprojekt, Radio Aporé. Es ist eine Soundmap auf einer Google-Karte unter radio.aporé mit zwei e.org finden sich rote Kreise eingezeichnet, hinter denen sich Soundfiles verbergen, die ich auf dem heimischen PC oder auch mobil auf dem Handy anhören kann. Ich kann auch selbst welche hochladen. Der Medienkünstler Udo Noll hat sich das ausgedacht. Wie funktioniert das denn?
Radio Aporé ist für mich eine Art Label, unter dem ich verschiedene Projekte realisiere, aber zentral dafür ist die Klangkarte. Die ist sehr einfach öffentlich für alle verfügbar. Jeder, der Interesse hat, kann dort mitmachen. Man klickt auf die Karte an der Stelle, an der man eine Aufnahme gemacht hat und lädt diese Aufnahme hoch im einfachsten Falle. So entsteht seit etwa 4 Jahren jetzt eine Klangkartografie der Welt. Aktuell, letzte Nacht, haben wir die 10.000 Aufnahmen überschritten.
Also der Witz ist, dass ich dann auch quasi zu diesen Orten hingehen kann und die Töne mir vor Ort anhören kann.
Also ein der jüngeren Projekte sind die sogenannten Radiominiaturen, Miniatures for Mobiles habe ich das genannt. Und das zielt ganz explizit auf mobile Technologien ab, also auf das Smartphone als Radioempfänger. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich komme gerade von dem Tune City Festival Workshop in Tallinn in Estland zurück. Und dort haben wir über eine Woche 3 dieser Miniaturen produziert. Eine dieser Miniaturen, die ich besonders spannend fand, Klänge, die aus Innenräumen kommen, draußen zu hören. Sie gehen durch eine Straße, aber sie hören die Geräusche aus den Wohnungen, aus kleinen Geschäften und so weiter. Also Innengeräusche. Jemand spült Sprachfragmente oder auch explizit aufgenommenes, gesprochenes Interviewfragmente. Und auf diese Weise kommt bei Ihrem Spaziergang eine Erzählung zustande von Klängen, die aus dem Inneren dieser Häuser links und rechts stammen. Ist auch sehr schön.
Radioortung heißt ein Projekt, das Sie zusammen mit dem Deutschlandradio Kultur entwickelt haben. Was hat das denn mit Radio Aporé zu tun?
Also die Radioortung benutzt im Prinzip die Techniken von Radio Aporé, also die Klangkarte, den ortssensitiven Empfänger, also das GPS-basierte Hören. Und so sind jetzt 3 Stücke in Planung, beziehungsweise 1 ist im letzten Jahr schon entstanden. Das ist die Ligna aus Hamburg, haben wir dort ein Stück gemacht. Rimini-Protokoll ist in der Produktion und Hoffmann und Lindholm wird im Herbst folgen. Und Radio Aporé ist die Architektur für diese Projekte.
Das Ligna-Projekt heißt »Verwisch die Spuren«. GPS-basiertes Hören ist ja geortetes Hören. Quasi man hinterlässt ja dauernd Spuren. Wir haben es ja gerade eben wieder gehört bei der Diskussion um Apple. Google hatte die Diskussion ja vorher des Datensammelns und des Überwachens. Wie kann man denn seine Spuren verwischen und sich gleichzeitig von GPS orten lassen?
Tja, die Frage ist, ob die technische Ortbarkeit auch gleichzeitig wirklich eine Spur ist, die man hinterlässt, die zuzuordnen ist. Also erstens gibt es ziemlich viele Missverständnisse, was diese Ortungsdinge angeht. Das GPS oder der Empfänger auf dem Telefon, der übermittelt ja per se noch nichts. Das heißt, wenn Apple oder Google auf ihren Telefonen entscheiden, diese Daten auch auszuwerten, dann ist es etwas, was natürlich bedenklich ist. Da sollte man ganz genau hinschauen, was passiert damit. Das Telefon hinterlässt die Spur, nicht dieser Mensch. Der Hörer kann völlig verschwinden.
Ja, aber das Telefon gehört ja einem Menschen. Insofern hinterlässt er dann doch Spuren.
Gut, die Entscheidung, die haben, glaube ich, alle, die ein Mobiltelefon haben, schon seit vielen Jahren delegiert, weil jedes mobile Telefon hinterlässt bereits diese Spur.
Das Radio, das Sie machen, findet vorwiegend auf der Straße statt, im mobilen Bereich. Kommen diese Projekte denn irgendwann auch mal wieder zurück ins herkömmliche, traditionelle Radio?
Tja, das ist eine gute Frage. Bei dem Verwisch die Spuren-Projekt von Ligna war es dann so, dass diese Hörminiaturen, da gab es dann auch 20 oder 30 kleine Pendants in Form dieser Wurfsendungen, die halt dann verstreut vorher ins Programm eingeflochten wurden und so eine Art von Hinleitung zu diesem Projekt gemacht haben. Aber ich glaube, das kann man noch besser machen und ich denke, dass Formen entstehen werden zwischen diesen mobilen Technologien, Internettechnologien, die überall verfügbar sind und dem Radio.
Wie wird das traditionelle Radio sich dadurch dann verändern? Kann man das schon absehen?
Tja, das kann ich, also ich habe so einige Ideen, wie es vielleicht sein könnte. Also ich glaube nicht an Podcasts und individuelle Formate, das wird ein Teil davon sein. Also das individuelle Hören, was ja auch noch in den ganzen mobilen begehbaren Hörstücken drin liegt. Das ist ja jeder, hört ja sein eigenes. Das ist Übergang, glaube ich. Also das Radio, eine der Stärken liegt darin, dass es so eine seltsame Gemeinschaft des Hörens gibt, die natürlich nur fiktiv ist, weil, also man hört gleichzeitig, man ist ja nicht in Kontakt, aber ich glaube, dieses Moment ist ziemlich wichtig für Radio.
Aber als Radiomacher verstehen Sie sich noch?
Ich beginne gerade, mich als ein solcher zu verstehen für diese neuen Formen von Radio.
Vielen Dank, Udo Noll, Medienkünstler und Radiomacher. Das nächste Projekt von Radio Ortung, Radio Apore und Deutschlandradio Kultur heißt 50 Aktenkilometer, ein begehbares Stasi-Hörspiel der Theatergruppe Rimini-Protokoll. Premiere am 17. Mai in Berlin.
Radio der Zukunft. Du Furzredaktion. Adir zu Funktor, Dauer Kfz-Trio. Und Ruf AD zu Doktrin. Radio duzt Funker.
Spur 3. Nachgedacht.
Der Schriftsteller und Ethnologe Hans-Jürgen Heinrichs hat im Selbstversuch die Kraft des gesprochenen Wortes und die Macht der Bilder erkundet.
Das im Radio gesprochene Wort hat größere Chancen, in Erinnerung zu bleiben, als der mit Bildern unterlegte Text im Fernsehen. Und dies trotz der Faszinationskraft des Visuellen. Natürlich überwältigen uns Bilder im Augenblick, Bilder des Schreckens ebenso wie Bilder des Glücks. Aber sie verschleißen sich auch, ihre Wirkung lässt durch die Wiederholung das Serielle und Kumulative nach. Auch an die Schreckensbilder, zum Beispiel aus Fukushima, aus Libyen, Ägypten und dem Jemen, gewöhnt man sich. Ich habe im Februar und März ein politisches Tagebuch geschrieben, jeden Tag die Zeitungen gelesen, bis in die Morgenstunden hinein Nachrichten geschaut und gehört, das Geschehen beschrieben und versucht, es in größeren geschichtlichen und kulturellen Zusammenhängen zu deuten, am Leitfaden der Chronologie der Ereignisse in der arabischen Welt und in Japan. Nun musste ich feststellen, dass selbst Ereignisse, die noch vor wenigen Wochen in ihrer Dramatik nicht zu überbieten waren und von denen ich dachte, die Bilder würden mich über lange Zeit nicht mehr loslassen, bereits teilweise in den Hintergrund getreten sind. Demgegenüber haben die Radiosendungen und die Fernsehbeiträge, sofern sie vor allem Wortbeiträge waren, eine andere Wirkung hinterlassen und stärker dazu aufgefordert, das Geschehen in anderen als den medial vorgegebenen kulturellen Zusammenhängen zu reflektieren und selbst weiterzudenken, selbst aktiv zu werden. Die Bilder dagegen wirken oft lähmend, resignierend sieht man dem Schrecken ins Gesicht. Die Medien bestimmen, was wichtig, also informationswürdig und unwichtig, verschweigbar ist. Sie versprechen Tagesaktualität, ja Brandaktualität und darüber hinaus Weltorientierung und kosmopolitische Weite im Zeitalter der Globalisierung. Aber, und diese Erfahrung machen wir jeden Tag, sie schaffen es kaum noch, mit der Schnelligkeit der Informationen Schritt zu halten. Das Radio kann seinen Hörern nachhaltiger vermitteln, dass sie nicht nur Rezipienten sind, sondern mit jedem Bericht aufgerufen werden, den Text selbst mit Hilfe ihrer eigenen Urteilskraft weiterzuschreiben. Das Radio inszeniert weniger stark am Katastrophischen orientiert sein Programm. Das Radio kann nicht ausweichen auf Bildsequenzen, wenn die Wörter fehlen. Es arbeitet ohne Dekor und ohne visuelle Arrangements. Ich gestehe aber ein, dass dies von den Rundfunkmachern und den Hörern eine größere Selbstdisziplin und auch Selbstbeschränkung fordert. Gerade bei der Berichterstattung zu den Ereignissen in Tunesien, Ägypten und Libyen, Jemen, Syrien und Bahrain und zur Katastrophe in Japan wollte ich immer wieder die Abläufe auch sehen, dem Drama ins Angesicht schauen. Dann aber hatte ich oft den Eindruck, Extremereignisse sind zu groß für die mediale Berichterstattung. Der Moderator im Fernsehstudio fragt einen Reporter, was er glaubt, ob die Menschen Angst hätten oder ob sie gelassen reagierten, wie es die sogenannte Art der Japaner sei. Zwischen den Bildern des totalen Schreckens, inmitten der absoluten Katastrophe und der Sprache der Berichterstattung klafft ein Abgrund. Das Fernsehen liefert vielleicht authentische Bilder aus einer anderen, brennenden Welt und dazu versachlichte, distanzierte Kommentare aus der klimatisierten Welt der Studios. Das ist der Preis, den das Fernsehen für das Bilderangebot bezahlt. Das Radio hingegen muss Kraft des Wortes Wirklichkeit so vermitteln, dass sich im Hörer die entsprechenden Bilder einstellen. Der Hörer wird dann selbst zum Produzenten der Bilder.
Messung läuft.
Spur 1. Doku-Block.
Kilometer 103 in Richtung Nürnberg.
Kilometer 103, bitte folgen.
Doku-Block-Feature von Jan Schilling.
Das Feature begleitet die Polizisten Buschmann und Jung bei ihrer Geschwindigkeitskontrolle im Zivilfahrzeug auf der A9.
Das Gefährliche ist der Jagdinstinkt, der durchkommt. Wenn man jetzt an den dran ist, will man den auch haben. Ja, und dann zu entscheiden, wir lassen es. Schon so. Das muss im Kopf klar sein. Wenn es nicht springt, dann abbrechen.
Es muss alles kontrollieren, immer Kontrolle bleiben.
Polizeihauptmeister Jung, mein Kollege als Messbeamter.
Okay.
Polizeihauptmeister Buschmann, meine Wenigkeit, Fahrer das Geschoss zu erreichen unter dieser Adresse.
Mhm.
Ja, Rechtsbelehrung hat der Kollege mit Ihnen schon durchgeführt.
Ja, kleiner Flitzer. Ja, Mist. Mein Name ist Cornelia Bischoff. Man will ja die Grenzen austesten, gerade bei dem Kleinwagen. Ich hatte vorher einen Audi A3, den musste ich dann abgeben. Und dann habe ich gedacht, na guck mal, wo hier die Grenzen sind, weil das Modell ja doch schon arg älter ist und nicht so viel Technik drin ist. Und ich bin überrascht, wie weit man damit eigentlich gehen kann, obwohl das gar nicht gut ist, was ich jetzt erzähle. Aber das ist halt so. Man will sich ja irgendwie selber immer beweisen und sucht auch ein Stück einen Kick wahrscheinlich. Ich glaube, das hat viel mit Adrenalin zu tun, ja.
Die Unfälle sind durch die Erweiterung der Autobahn von 2 auf 3 Spuren geringer geworden. Früher hat man sehr viele Unfälle gehabt, jetzt hat man weniger Unfälle, aber die Unfälle, die dann passieren, die sind dann schwerwiegender durch die hohen Geschwindigkeiten. Und dadurch wird das Fahrzeug auch sehr deformiert und in der Endkonsequenz das Fahrzeug, der Fahrzeuginsasse von der Art und Schwere der Verletzung wird sich erhöhen oder erhöht sich.
Mein Name ist Heiko Erhardt, bin beschäftigt in der Firma Autoverwertung Harold Erhardt bei meinem Vater und wir liegen 2,5 Kilometer an der Autobahn. Man verdient eigentlich mit dem Pech der anderen. Und klar ist es so, jeder, der draußen liegen bleibt oder halt einen Unfall baut, unachtsam ist, ein Reifen geplatzt ist irgendwo, freut sich natürlich der Abschleppdienst und sagt, gut, da kann ich rausfahren, da kann ich Geld verdienen. Vielleicht auch noch eine größere Reparatur hinten dran, ist klar.
Kilometer 110 haben wir den nächsten Parkplatz. Da können wir den Fahrzeugführer gefahrlos von der Autobahn runternehmen.
On the Road war das Thema, zu dem Beiträge auf swr2.de/dokublog geladen werden konnten. Darunter finden sich nicht nur welche von der fahrenden Zunft, auch ein Spaziergangswissenschaftler kommt zu Wort. Bauarbeiter und jede Menge Sounds. Es lohnt sich, das nachzuhören.
Da sitzt man dann vorm Fernseher und denkt sich, oh mein Gott, man sollte vielleicht doch mal ein bisschen langsamer fahren, wenn die Autos alle so ineinander scheppern. Aber wenn man selber hinterm Steuer sitzt und es eilig hat, vertraut man ja seinen Fahrkünsten.
Spur 4. Ausblick.
Der SWR2-Dschungel reist in den Nahen Osten. Alles redet derweil vom gewaltfreien Widerstand in Ägypten, in Tunesien. Jetzt hat der Dschungel ein Thema, gewaltfreier Widerstand in Israel. Ralf Kröner, zuständiger Redakteur der Sendung.
Ja, das geht um gewaltfreien Widerstand in der Westbank, also in Palästina. Und zwar war der Dschungelautor Florian Fricke in Beit Omar, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Bethlehem, und hat da 2 Aktivisten kennengelernt, Musa, einen palästinensischen Bauern, und seine Frau Becca, eine amerikanische Jüdin aus Santa Fe. Es geht darum, dass es da in der Nähe illegale Siedlungen gibt von israelischen Siedlern, die das Land der palästinensischen Bauern in Anspruch nehmen. Und die sind dann natürlich dagegen und demonstrieren dagegen.
Aber mit einem Umsturz in Israel ist nicht zu rechnen?
Überhaupt nicht. Also diese beiden praktizieren den gewaltfreien Widerstand. Also sie wollen keinen Umsturz, keinen gewaltsamen Umsturz, sondern sie wollen durch gewaltlose Aktionen auf ihre Situation aufmerksam machen und ihre Rechte damit sozusagen in die Waagschale werfen.
SWR 2 Dschungel am Mittwoch, dem 11. Mai um 19.20 Uhr. Florian Fricke in der Pufferzone. Gewaltfreier Widerstand gegen die israelische Siedlungspolitik.
Cut. Schnitt. Schnitt, Cut.
Mitte Mai veranstaltet die ARD in allen Fernseh- und Hörfunkprogrammen eine Themenwoche. Titel: Der mobile Mensch. Der Soziologe Friedrich Pohlmann arbeitet gerade an einem Essay zur geistigen Mobilität. Muss man, Herr Pohlmann, um geistig mobil zu sein, viel unterwegs sein?
Also dieser Zusammenhang von geistiger und realer und geistiger Mobilität lässt sich detailliert am Kleinkind erkennen, aber genauso in der Kulturgeschichte. Also Händler, der Fernhändler in der frühen Geschichte oder der Pilger zum Beispiel, Wandernde. Also dieser Zusammenhang betrifft nur das Einschreiten ins Unbekannte, ins Fremde.
Heute reicht es schon, wenn man virtuell im Internet unterwegs
genau,
ist.
Genau, ja.
Vielen Dank. Geistige Mobilität über Geistesgegenwart und Reaktionsvermögen heißt der Radio-Essay von Friedrich Pohlmann, den SWR 2 am 23. Mai um 22.05 Uhr sendet.
Spur 2. Rückblick.
Medientagebuch. Um Genie bedacht, umgab echt Ideen.
Taz-Medienredakteur Steffen Grimberg sichtet, was im vergangenen Monat alles über seinen Redaktionsschreibtisch lief.
Was für ein April. Da beginnt der Monat gleich am 1. mit einem Paukenschlag, den mancher lieber für einen Aprilscherz gehalten hätte. Aber nein, alles leider echt. Am 1. April wird die Frankfurter Rundschau über ihr Schicksal informiert. In der Redaktion wird drastisch Personal abgebaut und das Blatt kommt künftig bis auf die Regionalteile aus Berlin, auch wenn es weiter Frankfurter Rundschau heißt. Damit endet eine Ära. Und deshalb bekommt die Berichterstattung über die Rundschau viel Platz in den nächsten Tagen. Das Schicksal des Traditionsblattes, das nicht mehr allzu viele lesen, lässt dann doch keinen kalt. Immerhin das zweite Ereignis am 1. April ist fröhlicher. Der begnadete Neuköllner und begabte TV-Kabarettist Kurt Krömer bekommt endlich seinen Adolf-Grimme-Preis. Auch kein Witz, 6-mal war er schon für die wichtigste Auszeichnung im deutschen Fernsehen nominiert. Jetzt hat er ihn. Dass er sich bei der Preisverleihung von Thomas Gottschalk an die Wand spielen lassen muss, geschenkt. Gottschalk bekommt schließlich den Preis fürs Lebenswerk. Krömer ist noch jung und wir von der Presse haben etwas zum Schreiben. Zu Beginn der zweiten Aprilwoche gibt es wieder viel für unseren Redaktionspapierkorb. Der Vatikan will Anfang Mai 150 Blogger in seine heiligen Hallen einladen. Die katholische Kirche wolle vor allem deren Informationsbedürfnisse besser kennenlernen, heißt es. Na dann viel Spaß. Auch Thomas Gottschalk macht wieder von sich reden. Er hat ein paar Schuhe von Liz Taylor ersteigert. Ob er die Pumps bei seiner letzten Wetten-Dass-Sendung anzieht? Mit so etwas belästigt man seine Kundschaft nicht. Am 10. April meldet sich Sabine Christiansen. Ausgerechnet sie kritisiert, dass im deutschen Fernsehen zu viele politische Talksendungen laufen. Sie hat gut reden, sie wurde ja rechtzeitig ausgestiegen. Sowas taugt maximal für eine Glosse. Und dass der Münchner Kleinstsender Tele5 am nächsten Tag stolz verkündet, auch er unterstütze die Olympiabewerbung der bayerischen Hauptstadt, wandert erst recht in den Redaktionspapierkorb, wo noch die Christiansen-Meldung liegt. Der 15. April schlägt wieder relevanter zu Buche. Der Saarländische Rundfunk hat einen neuen Intendanten. Thomas Kleist heißt der nach langem politischen Tauziehen gekühlte Chef der zweitkleinsten ARD-Anstalt. Er tritt die Nachfolge des im Januar nach kurzer schwerer Krankheit gestorbenen Fritz Raff an. Wie der gehört Kleist der SPD an, die im Saarland gerade mal nichts zu sagen hat. Ein Beweis, dass die Vernunft in Rundfunkdingen doch manchmal über den Parteiproporz siegt. Und das ist unbedingt berichtenswert. Das ZDF legt mit seinem Film »Wer rettet Dina Fox« am 20. April in Sachen Internet vor. Das Ganze ist halb Fernsehkrimi und halb Online-Spiel. Ob Datenschützerin Fox ihren Programmiererfreund Vasco um die Ecke gebracht hat oder nicht, entscheidet sich nämlich nicht in den 50 TV-Minuten des Films, sondern muss von den Zuschauern und Usern im Internet fertiggespielt werden. Darüber lohnt sich zu berichten, auch wenn der Ausgang noch ungewiss ist, der wahre Mörder wird weiter online gejagt. Nur das ZDF sieht sich jenseits aller virtuellen Spiele unsanft auf den Boden der Netztatsachen geholt. Eine Website zur Sendung wurde von Hackern manipuliert und die Daten sind weg. Dann kam Ostern, Politik, Medien und Gesellschaft fuhren in Urlaub. Und die ARD zeigte den Zweiteiler Gottes mächtige Dienerin mit Christine Neubauer, die dafür sogar vom Papst empfangen worden war. Und garantiert kein Thema für uns ist. Nur an dem nächsten großen gesellschaftlichen Ereignis kommen auch wir nicht vorbei. Die königliche Hochzeit in London, das Royal Wedding von Kate und William, legt alles lahm. Auch die Medien in der Ersatzmonarchie Deutschland. Kollege Papierkorb, übernehmen Sie.
Das war die Mai-Ausgabe von Mehrspur Radio reflektiert. Wiederum in Kooperation mit der Taz. Beteiligt waren dieses Mal Patrick Bertarello, Anja Brockert, Steffen Grimberg, Frank Halbig, Hans-Jürgen Heinrichs, Ralf Gröner, Karl-Rudolf Menke, Udo Noll, Friedrich Pohlmann, Christian Rindt, Andrea Rothenburg, Jan Schilling und Wolfram Wessels. Die Beiträge können Sie, auch wenn sie für die Sendung gekürzt werden mussten, in voller Länge nachhören auf www.swr2.de/dokublog. Sie können auch selbst Beiträge hochladen und wenn sie gesendet werden, werden sie entsprechend honoriert. Das nächste Thema sind übrigens Katastrophen, kleine und große.